Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vom Herzlichen, wir haben schon wieder den launischen April und mal sehen, vielleicht wird er doch nicht ganz so launisch und Sie können unsere Wandertipps wahrnehmen. Erstmal recht schönen guten Tag sagen
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff. Ja, wir haben ja heute ein Hauptthema und zwar hast du viel zusammengetragen über den Karstwanderweg.
Ja, über den haben wir uns ja vor ein paar Jahren schon mal unterhalten, aber eher am Rande, sage ich mal. Heute wollen wir das mal ein bisschen ausführlicher tun. Ich sag mal, es kommt ja nun langsam die Zeit wieder, wo es draußen grün wird und wo es einen rauszieht in die Natur und ein bisschen sich zu bewegen und wandern. Und ja, da ist der Karstwanderweg entlang des Südharzes eine der schönsten Möglichkeiten, weil die Wanderwege sind nicht so ellenlang und führen nicht nur ausschließlich durch Natur, sondern ich habe dort einige Etappenwege heute rausgesucht, die dann auch durch zahlreiche Orte führen und direkt am Harzrand praktisch entlang. Es ist also eine sehr, sehr vielfältige Landschaft dort. Ja, Karstwanderweg. Karst ist also ein Begriff, der eigentlich aus der Geologie kommt. Die Geologen, die heute zuhören, die mögen mir verzeihen. Ich versuche das eine oder andere ein bisschen einfach zu erklären. Mit Karst werden also Geländeformen bezeichnet, die überwiegend aus Carbonatgesteinen bestehen. Und die Landschaft ist halt davon geprägt, dass durch Wasser dieser Kalk gelöst wird. Im Allgemeinen sind die Karstlandschaften bestehen aus Kalk. Im Südharz ist es nun eine Besonderheit in Deutschland. Dort bestehen sie im Wesentlichen aus Dolomit und aus Gips. Und was ist das nun? Kalk kennt jeder. Kalk ist eine Verbindung aus Calcium und dem Salz der Kohlensäure. Gips ist eine Verbindung aus Calcium und aus Schwefel, also aus Sulfaten, zusätzlich angereichert mit Wasser. Und Dolomit kennen wir ja, den Begriff aus den Dolomiten aus Südtirol, wo man dann immer so schön diese riesigen weißen Wände dort sieht oder diese glänzenden in der Sonne, glänzenden hellen Wände. Das ist also ein Kalk, der angereichert ist mit Magnesium und daher sehr hart ist. Und so hat sich halt im Harz, insbesondere durch die vielen Harzflüsse, die oben im Gebirge entspringen und die dann talabwärts laufen, eine sehr seltsame und schützenswerte Landschaft entwickelt. Das heißt also, das Wasser spült den Kalk aus, teilweise verschwinden die Flüsse vollkommen und treten erst nach mehreren hundert Metern oder teilweise auch erst nach mehreren Kilometern wieder aus dem Gebirge aus. Sie haben sich also unterirdisch dann Wege gesucht und haben den Kalk ausgespült. Und so ist man auf diese Idee gekommen, diese wunderschöne Landschaft dort mit gut ausgebauten Wanderwegen zu versehen, damit wir das alle auch mal ein bisschen betrachten können dort und uns dort in der freien Natur bewegen können.
Ist die Gegend eher waldreich oder?
Da ist von allem was dabei. Ja. Da muss man sich dann mal im Detail, weil man da sonst stundenlang drüber reden könnte, informieren, findet man auf unserer Webseite oder auf karstwanderweg.de. Da ist wirklich von allem was dabei. Von Trockenrasen, Landschaften hin, wo Orchideen blühen, bis zum konventionellen ursprünglichen Harzer Mischwald aus Laubbäumen, Eichen, Buchen und dergleichen. Und dieser Karstwanderweg ist mehr oder weniger eine DDR-Erfindung, was die wenigsten wissen. Mhm. Der ist nämlich schon 1982 im Kreis Sangerhausen vom dortigen Karstmuseum Heimkehle gegründet worden. Zur damaligen Zeit hat man dann angefangen, die ersten Wanderwege auszubauen. Mit der Wiedervereinigung ist dann dieser Karstwanderweg entstanden über den gesamten Südharzraum, der praktisch jetzt von Osterode bis in die Nordhäuser-Gegend geht. Das sind gute 100 Kilometer Strecke, Luftlinie, sage ich mal so. Insgesamt ist ein Wegenetz von über 250 Kilometern. Das ist also ganz gewaltig. Den kann man also auch dort in Mehrtageswanderung, gibt es auch im Harz verschiedene Angebote, den gesamten Weg laufen. Oder man sucht sich halt einzelne Etappen raus.
Ehe du uns nun die einzelnen Etappen des Karstwanderweges schmackhaft machst Aprilmusik, allerdings April in Paris.
Und ich habe heute mal ein paar einzelne Etappen rausgesucht. Das ist also praktisch, wenn wir im Westen anfangen, bei Osterode. Der Weg beginnt in der altehrwürdigen Fachwerkstatt Osterode, direkt am Freizeitbad und führt parallel zum Schienenstrang durch das Augustental. Dann wird das Naturschutzgebiet Kleines Teufelsbad durchquert. Die B243 muss überquert werden. Es ist alles gut ausgeschildert. Sämtliche Wege sind mit einem weißen Schild, mit rotem Querbalken und einem großen K drauf gekennzeichnet. Dann führt es bis zur kleinen welfischen Residenzstadt, die auch diesen typischen niedersächsischen Fachwerkcharakter hat, Herzberg. Diese Etappe ist sehr abwechslungsreich und etwa 15 Kilometer lang. Das wäre die erste. Ja. Zweite Etappe, die führt uns dann weiter von Herzberg bis Bad Sachsa. Da fangen wir an in Bad Herzberg am Jussee, über den es auch einige Sagen gibt. Mhm. Überhaupt ist ja diese gesamte Landschaft sehr, sehr sagenumwoben. Es war halt ganz einfach in früheren Zeiten so, dass sich die Menschen aus vielen Erscheinungen, die dort aufgetreten sind, nichts machen konnten, nichts mit anfangen konnten. Auf einmal ist halt der Fluss verschwunden und weg war er. Ne? Und irgendwann kam er mir nichts, dir nichts wieder zum Vorschein. Oder was ja auch ein ganz großes Thema ist in dieser Karstlandschaft, das sind Erdfälle. Da gibt es also Gewässer, die verschwinden, Seen. Da kann man auch nicht sagen, fahren Sie jetzt hin. Da muss man sich wirklich kurz, ja heutzutage beispielsweise übers Internet kein großes Problem, sich da zu informieren. Die verschwinden über Nacht. Regelrecht große Teiche und Seen. Das hängt zum einen mit dem Zulauf zusammen und zum anderen, sag ich mal, bricht teilweise immer wieder unten, das ist alles hohl unten drunter, da bricht immer wieder was ein und dann sind die innerhalb von Minuten sind die unterirdisch abgelaufen, diese ganzen Gewässer. All dieses war halt für die Menschen in vergangenen Jahrhunderten mysteriös.
Ja. Aber es ist schon ja sehr lange besiedelt, diese Gegend.
Naja, weil das Vorland ja auch überall, das ist ja, betrifft ja die gesamte Harzregion eigentlich, sehr, sehr fruchtbar war. Hm. Es ist ja alles nicht so, wie wir es heute vorfinden, sondern durch die Harzflüsse war ja ein Großteil des Harzer Vorlandes früher Sumpfgebiete. Auenlandschaften, wie man immer so schön sagt. Und teilweise riesig groß. Wenn wir ja da betrachten, was vor der Karstlandschaft liegt, bei Sangerhausen, die Goldene Aue, ist ja eine riesige Auenlandschaft gewesen, die erst im Hochmittelalter im Grunde genommen von Mönchen dann trockengelegt worden ist. Daher ist diese Landschaft auch sehr, sehr fruchtbar. Sie ist also gut bewässert, fruchtbarer Boden. Ja, wenn wir also zurückkommen jetzt auf diese zweite Etappe, Herzberg-Bad Sachsa, dann führt diese Etappe nicht weit von der Einhornhöhle vorbei. Das sollte man vielleicht bedenken und auch einplanen, dass man einen kleinen Umweg macht. Die ist ja sehr beeindruckend. Dort sind auch zum größten Teil Führungen, die man dort mitmachen kann. Dieses Karsthöhlensystem, das ist also nachgewiesenermaßen schon seit über 100.000 Jahren, wird das von Menschen genutzt. Da sind ja, ich nehme mal an, dass das noch stimmt jetzt, aber es war der zweite Standort neben dem Neandertal in Süddeutschland unten, wo diese Neandertaler gefunden wurden, Reste von ihnen. Das zeigt also, selbst zur Zeit der Eiszeit, die ja nur bis zum Nordharz vorgedrungen ist, haben da schon Urmenschen gelebt und haben dort dann auch in den Höhen ihre kulturellen Hinterlassenschaften liegen lassen. Und somit, sage ich mal, kann man sich da heute ein sehr gutes Bild draus machen. Es ist also sehr interessant, diese Karsthöhlen mit ihren Ausstellungen zu besuchen. Und der Weg führt dann durch eine Unterquerung der B27 oberhalb von Barbes, unterhalb von Bad Lauterberg nach Steina, was ein Ortsteil von Bad Sachsa ist. Dieser Weg, der ist schon etwas länger, das sind 23 Kilometer. Man sollte also da schon, sage ich mal, zumindest wenn man vielleicht auch noch die Einhornhöhle besuchen will, den ganzen Tag für einen Plan.
Und hier Simon and Garfunkel, April come, she will.
Ja, dann kommen wir zur dritten Etappe. Das wäre dann Ausgangspunkt Bad Sachsa, Steina. Und die führt uns dann bis nach Nordhausen im Grunde genommen. Die führt dann zunächst unterhalb von Bad Sachsa durch die beiden Ortsteile Tettenborn und Neuhof vorbei an den Kranichteichen, die auch, sag ich mal, ihren Ursprung in diesen ganzen Karsterscheinungen zu suchen haben, und führen einen dann heran an das kulturhistorische Gebiet des Stiftes Walkenried. Das ist ja eine riesige Teichlandschaft, von der heute immer noch, das waren mal, ich schätze mal so 150, jeder hat andere Aussagen, aber 60, 70 davon gibt es heute auch noch. Die wurden damals von den Mönchen in dieser gut durchwässerten Landschaft halt angelegt, als das Kloster angelegt wurde. Das hat ganz einfach was mit der Fastenzeit bei den Mönchen zu tun gehabt, mit der christlichen. Man wollte also die Zeit, in der man kein Fleisch essen darf, geschickt umgehen, und die Mönche waren ja auch diejenigen, die hier bei uns die Fischzucht eingeführt haben. Und die haben sich also schöne Teiche angelegt dort und haben sich dann ihre Fische gezüchtet, und somit hatten sie auch in der Fastenzeit, die ja übers Mittelalter immer sehr unterschiedlich lang war, von 50, man geht bis 150 Tagen teilweise, die hat also die Kirche also immer so festgelegt, nach Gutdünken, sag ich mal, irgendwo. Am Ende hat es aber wahrscheinlich damit zusammengehangen, waren Hungerzeiten, schlechte Zeiten, sag ich mal, dann hat die Kirche halt ganz einfach diese Fastenzeiten verlängert. Darum brauchten sich die Mönche keine Sorgen zu machen. Wie gesagt, sie haben dort ihre Teiche gehabt und immer somit auch gut zu essen. Der Weg führt dann weiter an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang unterhalb von Elrich ins Bundesland Thüringen. Das folgende Stück dort, Karstwanderweg nach Wofleben, ist gleichzeitig ein Stück des sogenannten Kaiserweg, der den Harz damals gequert hat. Also von Nordhausen her, wo sich ja die Ottonen sehr häufig aufgehalten haben. Über Wallhausen, dann quer über den Harz, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Über den Unterharz, dann durch die Region Harzgerode bis runter Gernrode, Aschersleben Region, Quedlinburg. Ja, das ist dann dort unten das letzte Stück dieser Etappe. Ziemlich grüne Landschaft, grünes Harzvorland, denn dort fließen gleich zwei Harzflüsse, die Wieder und die Sorge, die sich dann südöstlich von Wofleben zur Sorge vereinigen. Diese dritte Etappe ist ca. 23 Kilometer lang und ist auch im Grunde genommen eine Tageswanderung. Ja. Weil ich immer auch davon ausgehe, man kommt durch einige Ortsteile und durch einige Orte hindurch, wo man dann auch überall mal eine Rast einlegen kann und sollte. Es soll ja nicht in Stress ausarten, sondern in aller Ruhe sollte man sich ja auch die Landschaft betrachten. Und das ist ja jetzt insbesondere im Frühling, wenn es überall treibt, wenn es überall anfängt zu blühen und dergleichen, sehr attraktiv. Nun kommen wir dann zur vierten Etappe, die dort beginnt, wo die dritte aufgehört hat, in Wofleben bei Nordhausen und bis nach Kalkhütte bei Rottleberode führt. Von Wofleben an wird der Karstwanderweg auch als Rad- und Reitweg genutzt und ist auch weiterhin der sogenannte Kaiserweg. Er führt dann oberhalb des sogenannten Kohnsteins entlang. Wer sich dafür interessiert, der sollte vielleicht auch eine längere Rast dort einlegen. Das Kohnsteinmassiv ist ja insbesondere bekannt geworden durch die NS-Zeit. Es war ja wahrscheinlich weltweit die größten unterirdischen Produktionsstätten, die dann genutzt wurden, um insbesondere die V-Waffen, die V1 und die V2 dort zu produzieren. Und der Kohnstein war ja lange Jahre geschlossen, ist aber nun seit einigen Jahren wieder hergerichtet und geöffnet. Und man kann ihn besuchen, man kann an Führungen teilnehmen, sind auch umfangreiche Ausstellungen und dergleichen. Es ist also doch ein sehr interessantes Thema. Und vor allen Dingen ist es auch äußerst beeindruckend, was dort Zwangsarbeiter innerhalb kürzesten Zeitraum geschaffen haben. Dieses Höhensystem, das hat schon seit längerer Zeit bestanden. Ja, mit Machtübernahme der Nationalsozialisten. Man hat begonnen, es auszubauen und es war dann als Treibstoffreserve gedacht. Sollten also riesige Tanks dort eingebaut werden. Solche Dinge. Macht man ja heute auch noch.
Ja.
Ne, wir haben ja auch überall in Deutschland verteilt große Erdgas- und Erdöl-Tanks, die dazu dienen sollen, irgendwelche Katastrophen oder sowas oder Lieferengpässe, die vielleicht eintreten können, abzufedern. Und so war das damals auch angedacht. Es ist aber nie dazu gekommen, sondern es ist dann kurzfristig entschieden worden, dort die Verlagerung dieser V-Waffenproduktion hinzumachen. Und das wurde dann alles sehr, sehr schnell realisiert. Zum Schluss war es ja sogar noch Bestandteil der Flugzeugproduktion, die da auch noch mit stattgefunden hat. Und das Ganze ist ja dann 1945, Ende April, Anfang Mai, Datum habe ich jetzt nicht so genau im Kopf, von den amerikanischen Soldaten, von den amerikanischen Alliierten befreit worden. Und die wiederum haben ja auch dort alles mitgenommen. Sämtliche Unterlagen, wie auch sämtliche Raketentechnik und Ausrüstungen und so weiter. Aber das ist ein Thema für sich. Ja, und wie gesagt, oberhalb dieses Stollensystems führt der Weg entlang durch die sogenannte Rüdigsdorfer Schweiz. Von dort gelangen wir dann in die besonders eindrucksvolle Karstlandschaft des Örtchens Steigertal. Ja, und dann führt der Weg weiter durchs Vorharzer Waldgebiet Alter Stollberg, wo es auch einiges an Sagen und Legenden drüber gibt. Alter Stollberg deshalb, weil man, ja, es ist eigentlich mehr eine Vermutung annimmt, dass diese alte Burganlage, die dort mal gestanden hat, die Vorgängeranlage war des Schlosses in Stollberg. Aber da ist, wie gesagt, viel Sagen und Mythen dabei. Ja, auch diese Wanderetappe, irgendwie habe ich das gut gemacht, es sind wieder 23 Kilometer.
Ja,
also im Grunde genommen wieder eine Tageswanderung. Ich kann bloß, wie gesagt, abschließend nochmal darauf hinweisen, da man in unmittelbarer Nähe vorbeikommt, sich auch die Zeit zu nehmen und dann wenigstens mal eine halbe Stunde oder eine Stunde zum Kronstein mitzuschauen. Weil solche Dinge, die vergisst man echt nicht.
Vielleicht haben Sie auch schon einmal eine Aprilliebe erlebt, so wie in diesem Song.
Ja, dann kommt die fünfte Etappe von Kalkhütte nach Großleiningen. Ein Stück dieses Weges führt entlang am Fluss Thyra. Und wenn man dann in Uftrungen angelangt ist, dann haben wir schon wieder eine Höhle, die eigentlich Pflicht ist zu besuchen. Und das ist die Heimkehle. Auch diese wurde zur NS-Zeit genutzt, zu Produktionszwecken. Allerdings ist das eine natürliche Karsthöhle mit einem riesigen Saal von 65 Meter Durchmesser und 22 Meter Höhe. Ist also wirklich empfehlenswert. Die Wanderung führt dann weiter unterhalb von Breitungen an der Obermühle und dem Thyrafuchs nach Questenberg. Dort ist dann schon wieder die nächste Sehenswürdigkeit aufzusuchen.
Burgruine.
Für Leute, die gut zu Fuß sind, die Burgruine Questenberg.
In Sachsen-Anhalt.
Das ist dann schon wieder Sachsen-Anhalt, ja. Diese Burgruine Questenberg ist ja auch sehr mythenumlagert. Dieses traditionelle Questenfest, was dort jedes Jahr stattfindet und gefeiert wird, da streiten sich bis heute die Historiker und die Archäologen über die Hintergründe, wie es zustande gekommen ist. Aber man hat halt diese Bräuche weiter aufrechterhalten. Ja, man kommt dann weiter auf dem Karstwanderweg, der auch nun wieder der Kaiserweg ist, nach Hainrode. Ein kleines Örtchen im Unterharz mit einigen liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern und überquert nach einigen Niederungen dann den Ankerberg mit 221 Metern Höhe mit dem Etappenziel anschließend Großleiningen. Diese Etappe ist 26 Kilometer lang und ist damit die längste von denen, die ich heute vorstelle. Da sind auch nur 3 Kilometer mehr, auch eine Tageswanderung.
Ja. So, und dann kommen wir schon zur letzten Etappe.
Ja, dann kommen wir schon auf die letzte Etappe. Das ist die denn von Großleiningen nach Grildenberg. Dort findet dann auch die Karstlandschaft ihr Ende. Das ist jetzt nun die kürzeste Etappe. Der Karstwanderweg dort führt durch das Naturschutzgebiet Mooskammer zwischen Moorungen und Lengefeld. Vorbei am Speichersee, wo man denn eine Rast einlegen kann, geht es dann nach Wetterode. Dort ist dann für Fans des Bergbaus das Bergbaumuseum Röhrichschacht Pflicht. Und man kann auch davon ausgehen, dass die kürzeste Etappe ist, dass auch die Zeit vorhanden ist, um sich da denn ausgiebig mal umzuschauen. Ja. Ne?
Kann man den Tag ausklingen lassen und wieder nach Hause fahren.
Es gibt dort am Karstwanderweg auch zahlreiche Angebote für begleitete Wanderungen, das heißt Wandern ohne Gepäck. Da gibt es also einige Anbieter, die sich darum kümmern. Finden sie verhältnismäßig problemlos im Internet. Und ist natürlich auch eine interessante Sache, dann mal vielleicht dann durch einen Kurzurlaub zu machen, ein paar Tage, und dann diese gesamte Strecke mal zurücklegen, dass das Gepäck sich von Hotel zu Hotel oder Pension zu Pension bringen lässt.
Das finde ich ja sowieso schön. Wandern ohne Gepäck. Machen wir auch immer.
Ich finde das auch die ideale Lösung eigentlich. Immer, man muss ja gut planen. Man muss sich auch immer überlegen, wenn man keine Rundwanderung macht, wie kommt man wieder zurück?
Eben.
Ja? Und das ist ja nicht immer ganz einfach.
So braucht man nur einen Tagesrucksack mit ein bisschen was zu essen, was zu trinken und vielleicht noch Regenzeug. Das weiß man ja dann vorher schon. Aber das ist ja alles nicht so schwer.
Nee. Also da ist man dann, wie gesagt, gut ausgestattet. Das macht dann auch wirklich Spaß, weil auch diese Sorgen vorbei sind. Und ich habe ja auch sonst teilweise, wenn ich es denn gut geplant habe, immer im Hinterkopf, dann und dann, was weiß ich, fährt der Bus oder der Zug, dann muss ich da sein. All das habe ich ja nicht. Ich habe dann ja wirklich Ruhe und Gelassenheit, kann ich walten lassen, kann einkehren. Mein Zimmer ist gesichert, mein Gepäck ist da, ich kann ankommen, wann ich will. Wenn das Wetter halt wunderschön ist, kann ich Pausen unterwegs machen. Es gibt an der gesamten Strecke auch zahlreiche Möglichkeiten, sich mal zu erfrischen und zu baden. Abgesehen von Teichen und Seen ist das natürlich auch immer in den zwar recht frischen, aber dafür umso sauberen Harzflüssen möglich. Ja, das ist eigentlich die ideale Variante. Und ich kann es, wie gesagt, wirklich nur empfehlen, weil es unwahrscheinlich abwechslungsreich ist. Es ist also nicht, dass man irgendwo durch tiefen Fichtenwald läuft, stundenlang, sondern dort ist was zu sehen, überall Abwechslung, und kommt auch dann bei Kindern sehr gut an. Wenn es viel Interessantes gibt, dann bleiben auch die Fragen aus, Papa, wenn sind wir da?
Das stimmt.
Ja? Also da gibt's überall was zu sehen. Das alles, was nun an der Strecke noch an Interessanten zu entdecken gibt, da müssen Sie sich dann schon mal ein bisschen weiter informieren im Internet.
Und es hat ja auch jeder immer ein bisschen andere Interessen.
Das kommt dazu.
Ja, das kommt
da gibt's
auch
also rechts und links des Weges unwahrscheinlich viel zu sehen. Und vielleicht kommen wir denn nach kurzer Musik noch mal darauf zurück. Insbesondere interessant sind natürlich auch an diesem Karstwanderweg die sogenannten Sonntagswanderungen.
Ja, aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik.
Ja.
Das haben wir uns verdient, denn du hast uns schon eine gute halbe Stunde über den Karstwanderweg informiert.
Siehst du mal.
Ja, und du hast noch einiges kurz zu erzählen, um ja sozusagen die Karstwanderung abzuschließen.
Ich hatte ja gesagt, es gibt da die sogenannten Sonntagswanderungen. Das sind wunderschöne Wanderungen, die ausgewählt wurden und die zum größten Teil auch durch Fachleute geführt werden und wo man sich wirklich mal informieren sollte. Die alle hier aufzuführen, das würde ja die restliche Sendezeit überschreiten. Von daher vielleicht mal so ein Beispiel, 31. Juli, botanische Rundwanderung östlich von Wetterode mit zahlreichen Pflanzenarten links und rechts des Weges. So ist im Grunde genommen jeden Sonntag eine Wanderung irgendwo in dieser Region. Sie finden diese im Internet, insbesondere unter www.karstwanderweg.de. Dort ist eine Auflistung sämtlicher diesbezüglichen Sonntagswanderungen. Merken kann man sich vielleicht, die beginnen alle um 14 Uhr. Ausnahmen bestätigen die Regel. Sie können also davon ausgehen, dass die auch nicht ellenlang sind, sondern es sind gemütliche Sonntags-Nachmittags-Wanderungen.
Wird viel erklärt wahrscheinlich und sich alles in Ruhe
ist auch
angeschaut.
Immer, die sind alle so ausgelegt, die Wanderungen, dass sie auch für Kinder interessant gestaltet werden. In der Regel sind die Wanderungen auch alle kostenlos. Also wie gesagt, da mal reinschauen, es lohnt sich wirklich.
So, nochmal ein bisschen Musik und dann... Ja, dann geht es sozusagen an die Wissenschaft.
Ja, mal wieder ein paar Harzpersönlichkeiten, die Geburtstag haben.
Ja, wir wollten jetzt über Emil Mechau sprechen, geboren 1882 in Seesen und verstorben im Ende des Kriegsjahres im Juni 1945 in Kostorf. Weiß ich jetzt nicht, wo das liegt.
Kösdorf ist irgendwo im nördlichen Sachsen-Anhalt. Ja, gestorben ist er ja sehr unglücklich beim Versuch, eine Handgranate zu entschärfen, wenn ich da so richtig orientiert bin. Ah ne, es ist ja Brandenburg. Kösdorf im Brandenburgischen. Naja, wie dem auch sei. Ja, Emil Mechau, darum sprechen wir heute drüber, ist am 19. April 1882 in Seesen geboren worden und stammt aus sehr einfachen Verhältnissen. Allerdings hatte man, so heißt es, schon in der Schulzeit erkannt, dass er sehr kreativ war und technisch sehr begabt war. Und so konnte man ihm dann nach seinem Schulabschluss zur Feinmechanikerlehre schicken. Die fand in Bad Liebenwerda statt. Nach Abschluss dieser Ausbildung ging er dann zu Carl Zeitz nach Jena, wo er dort in der Astroversuchswerkstatt arbeitet. Dort lernte er einige Leute kennen aus der optischen Szene, sag ich mal, in der Filmszene, die sein weiteres Leben dann doch erheblich beeinflusst haben. Er war dort bei Carl Zeiss dann betraut mit optischen Versuchen und ist dann durch einige Leute, unter anderem dem Filmpionier Oskar Mester, auf die Problematik der flimmerfreien Projektionen aufmerksam geworden. Das werden heute von den jüngeren Leuten die wenigstens noch wissen, aber wir haben das früher ab und zu noch im Fernsehen gesehen, ja? Diese alten Stummfilme und dergleichen, die dann nach dem Ersten Weltkrieg, wo das Ganze so begonnen hat, angefangen wurden zu drehen mit Charlie Chaplin und, die ja stark geruckelt und stark geflimmert haben. Das war also ein ganz, ganz großes Problem zur damaligen Zeit. Und er hat sich diesem Problem zugewandt, hat dann aber gemerkt, dass seine Firma Carl Zeiss ihn dabei nicht unterstützen wollte bei diesem Projekt. Und so ist er dann zu Leitz nach Wetzlar gekommen. Leitz ist ja eine ganz berühmte Kamerafirma. Und man hatte dort Interesse an seinen Konstruktionsvorstellungen und er hat dort die Möglichkeit bekommen, seine Vision zu verwirklichen. 1910 baute er dann den ersten Filmprojektor nach seinen Vorstellungen, der mehr oder weniger flimmer- und ruckelfrei war. Das dann im örtlichen Filmtheater getestete Gerät, das kam sehr gut an. Und er war ständig bemüht, um das ganze System weiterzuentwickeln und von daher wurden diese Filmprojektoren auch nach ihm benannt und in dieser Vorkriegszeit waren das halt im Wesentlichen sogenannte Mechau. Und die wurden nicht nur in Deutschland eingesetzt.
Weltweit.
Die wurden weltweit.
Also
die wurden genauso
schon
in Amerika.
Ja.
Darum ist es wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit auch, ne, von der aber heute kaum einer noch was weiß. Er hat also wirklich dann auch zum einen die Technik des Projektors revolutioniert, aber auch die Filmtechnik. Und das Film an sich, ja. Ne? Man hatte auf einmal ständig neue und andere Möglichkeiten, weil es besser darzustellen war auf der Leinwand. Und Leitz hat dann erkannt die Chance, die diese Entwicklung von Mechau mit sich brachte und hat extra dazu dann in Rastatt eine Fabrik gebaut, in der nur diese Mechau-Projektoren, Filmprojektoren gebaut worden sind.
Ja, und dann wurde auch das modernste Lichtspieltheater eingeweiht.
Das war auch wiederum in Deutschland, ja, 1923. Ja? Also nicht 5 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. In Münster das modernste Lichtspieltheater der Welt. Und dort zur Eröffnung, da hat sich alles, was Rang und Namen hat, was wir heute als WIPs bezeichnen, eingefunden. Und war, wie gesagt, von der Vorführung sehr begeistert. Gezeigt wurde damals der Spielfilm Geierweili.
Ja, der ist ja bekannt.
Ja. Wie ich schon zum Ausdruck gebracht hatte, Mechau hat ständig weiterentwickelt und verbessert und ist mit zahlreichen Preisen dafür ausgezeichnet worden, insbesondere natürlich aus den Bereichen Film und Kino.
Ja, auch in Paris zur Weltausstellung.
Aber dann, wie es so oft war, was auch mit der ganzen Sache Inflation und dergleichen in Verbindung stand, hat die Leitz GmbH finanzielle Schwierigkeiten bekommen und wollte sich dieser ganzen Sache nicht weiter zuwenden. Und Mechau hatte dann doch einige weitere Stationen. Er ging dann zunächst zur AEG nach Berlin, an die Leitz dann das Raststätter Werk veräußert hatte. Dann wurde eine Telefunkentochter gegründet, die ihn dann weiter beschäftigte. Und er arbeitete dann auch an entsprechenden sogenannten Linsenkranzabtastern, die erstmals auf der Funkausstellung Berlin 1934 präsentiert wurden. Das waren also Dinge für die ersten Fernseher.
Da lese ich gerade. Entwicklung eines Bildtelefondienstes, also.
Ja, habe ich gerade so gestern Abend mit meiner Frau darüber gesprochen,
wie lange das,
als ich mich damit ein bisschen mit beschäftigt habe. Ne? Das war 1937.
Ja,
1937. Ja, ja. Ne? Es ist noch nicht lange her.
Nee.
Ums Jahr 2000 rum, würde ich sagen, hat insbesondere die Telekom und einige andere einen neuen Versuch gestartet mit dem Bildtelefon. Und es ist wieder nichts geworden. Bildtelefon ist heutzutage kein Thema mehr.
Wäre der Krieg nicht dazwischen gekommen, wäre vielleicht manches noch eher entstanden.
Bildtelefon, ich habe das nicht gewusst, dass es das damals schon die gab.
Na.
Aber ich war schon, damals vor 15, 20 Jahren sehr skeptisch, weil ich mir gesagt habe, es ist eigentlich mehr oder weniger eine sinnlose Angelegenheit. Ich kaufe mir ja nicht so eine Anlage, um mit ein oder zwei vielleicht mal dann Bilder auszutauschen. Sondern das müsste dann mit jedem Telefon funktionieren. Und das ist bei der Riesenauswahl an Geräten, die es gibt und an Standards, die es gibt, ein Unding. Was soll ich also mit einem Bildtelefon, wenn mein Gegenüber keins hat? Von daher ist das zum Scheitern verurteilt, wenn nicht alles gleichmäßig standardisiert ist und die Dinge überall in Zukunft zum Einsatz kommen. Wenn nicht ansonsten, hat sich ja jetzt sowieso alles erledigt durch die ganze Computertechnik, da ich ja das alles jetzt heutzutage mit dem Computer oder mit dem Laptop realisieren, mit der Webcam. Aber ansonsten habe ich da halt Partner für. Was weiß ich, wenn ich ein Kind in Amerika habe, eine Tochter oder eine Familie und ich will mit denen kommunizieren, dann schließe ich mich vorher kurz und wir haben Technik, die zueinander passt. Aber mit den Telefonen hat das halt, es hat 37 nicht geklappt und es hat 2000 auch nicht geklappt. Und
na, aber immerhin.
Das auch in Zukunft in dieser Richtung wahrscheinlich nie wieder was geben, denn jetzt haben wir Computer und jetzt haben wir Handys. Jetzt kann im Grunde genommen ein Handy ja jeder miteinander. Ich brauche ja nur das einzuschalten, die entsprechende Kamera, und ich kann dann auch optisch, nicht nur visuell, miteinander kommunizieren. Mhm. Leider sind seine Entwicklungen denn, und er hat da auch noch eine ganze Menge mehr später gemacht, mit Fernsehkameras, die ersten große, die sogenannte 2,20 Meter lange Olympiakanone, wo es erstmals möglich war, Live-Fernsehübertragungen von Sportereignissen vorzunehmen. Nur dann kam leider der Zweite Weltkrieg dazwischen und niemand hatte an derartigen Entwicklungen mehr Interesse. Und nur zwei Wochen nach Kriegsende, am 28. Juli 1945, kam Emi Mechael dann im Alter von 63 Jahren durch einen tragischen Unfall in seinem brandenburgischen Wohnort Grossau ums Leben, Grossdorf. Als er von einem russischen Soldaten gebeten wurde, eine Handgranate zu entschärfen, explodierte diese und tötete ihn.
Da kann man nichts gegen machen.
Aber wie
das
gesagt,
ist der Lauf des
dieser
Schicksals.
Seesener Optiker und Feinmechaniker hat sowohl die Filmwelt wie auch die Anfänge der Fernsehtechnik revolutioniert.
Ja, ja.
Muss man so sagen.
Das ist so, ja. Ja, und an dieser Stelle verabschieden wir uns recht herzlich. Bernd Sternahl, du hast heute wieder viele interessante Beiträge rausgesucht. Zwei Geburtstagskinder müssen nun noch bis zum nächsten Jahr warten, wenn wieder der Monat im April macht, was er will. Ich hoffe, Sie haben wieder viele schöne Anregungen bekommen. Ich verabschiede mich von Ihnen recht herzlich, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und eine schöne Woche. Redaktion und für Sie am Mikrofon, wie stets, Ihre Konstanze Holthoff mit Bernd Sternahl. Machen Sie es gut. Tschüss.